lesen aus dem Wort Gottes. Wir fahren fort in der Bergpredigt, sind jetzt ja schon fast durch. Wir kommen jetzt zum dritten Kapitel der Bergpredigt. Und da spricht unser Herr Jesus in Kapitel Matthäus 7 ab Vers 1. Auch wieder ein sehr ernstes Wort. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und jene sich gegen euch wenden und euch zerreißen. Wort unseres Herrn Jesus Christus, lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke auch für diese warnenden Worte, dass wir nicht richten werden, weil allein dir und dem Vater das Gericht zusteht, Herr. Schenk jetzt auch Weisheit, das Wort recht zu verstehen und auszulegen, und dass wir auch danach leben können. Amen. Sicher habt ihr es auch schon gehört, dass gesagt wird, man darf über niemand etwas Kritisches sagen, man darf keine Zeitströmung, keine Ideologie, keine Sekte, keine Irrlehre auch im kirchlichen Bereich kritisch beurteilen, weil es dann eintrifft, was hier steht, dann werdet ihr auch danach gerichtet werden, das sei ein liebloses Richten. Und wenn wir etwas Kritisches sagen über irgendeine Zeitströmung, dann sei das bereits ein Verstoß gegen dieses Wort. Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Man hört es also allerorten, sobald man irgendwie etwas Kritisches sagt, und das ist ja in meiner Tätigkeit leider notgedrungen oft der Fall, da ich mich ja auch mit diesen Sekten, Weltanschauungen und Zeitströmungen auseinandersetzen muss, das ist mein Auftrag, aber dann hört man oft diese Worte, ja, du darfst nicht richten. Aber wir merken, wenn wir tiefer forschen in der Schrift, dass hier die Begriffe wohl ganz bewusst oder bei manchen auch unbewusst verwirrt, vermischt werden, durcheinandergewirbelt werden. Denn richten ist nicht das, was die Bibel mit Prüfen der Geister bezeichnet. Und das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Wir hören jetzt einige Stellen zu Beginn, wo der Herr Jesus und wo überhaupt die Bibel, Gottes Wort, uns klar sagt, dass wir aufgerufen sind zu prüfen. Wir sollen also die Geister prüfen. Ein ganz deutlicher Satz dazu findet sich in 1. Johannes 4, Vers 1. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also hier findet sich ganz klar der Auftrag zu prüfen. Und selbst, wir haben es gerade gehört, in Matthäus 7 finden sich zwei Abschnitte, wo es um das Prüfen geht. Im direkten Zusammenhang zu dem Wort über das Nichtrichten heißt es ja in Vers 6, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Da gehört ja auch ein Prüfen dazu, wir werden es am Schluss noch hören. Also auch da müssen wir erst mal sehen, wo sind denn hier Hunde oder Säue im Bild gesprochen. Und auch in Matthäus 7, im gleichen Kapitel, das beginnt mit dem Wort vom Nichtrichten, findet sich die Warnung vor den falschen Propheten. Ab Vers 15, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ist das nicht auch ein Urteilen, ein Prüfen, eine Warnung? Wenn wir weiterlesen, im Neuen Testament jetzt speziell auch, Epheser 5, Vers 10, da heißt es auch, prüfet, was Gott wohlgefällig ist. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 lesen wir, prüfet alles und das Gute behaltet. Und noch ein Beispiel aus dem Matthäusevangelium, in Matthäus 24, Vers 24, warnt uns der Herr Jesus überhaupt im ganzen Kapitel vor Verführung, aber in Vers 24 heißt es dann speziell, denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Warnende Worte, Aufruf zu prüfen, die Geister, ob sie von Gott sind. Also wir halten fest zu Beginn, wir müssen prüfen und lehren beurteilen. Das ist ein eindeutiges Gebot unseres Herrn Jesus Christus. Ein eindeutiges Gebot von Gott. Und warum müssen wir prüfen? Vor allem aus zwei Gründen. Zunächst, um selber vor Verführung bewahrt zu sein. Als die Jünger Jesus fragen, was wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt, da warnt er sie als erstes vor der Verführung. Es werden eben falsche Propheten und falsche Christus kommen. Und die Verführung ist deshalb so gefährlich, weil sie eben unser ewiges Leben uns kosten kann. Sie kann uns ja die Seele in der Ewigkeit zerstören, dass wir in die ewige Verdammnis kommen müssen, wenn wir uns verführen lassen. Das ist die große Gefahr, die damit zusammenhängt. Und vor der Verführung gewappnet zu sein, sind wir aufgerufen, die Geister zu prüfen. Also, wir selber sollen vor der Verführung bewahrt werden und als weiteres soll die Gemeinde insgesamt vor der Verführung bewahrt werden. Deshalb muss die Prüfung und Warnung und auch das Beurteilen von Strömungen, von Irrlehren insofern öffentlich erfolgen, dass auch die Gemeinde es erfährt und gewarnt ist vor falschen Lehrern, vor falschen Propheten. Was heißt dann aber, so mag man sich jetzt fragen, richtet nicht? Ist das das Gleiche wie prüfen? Es kann es nicht sein. Ja? Sonst, es wäre ein Widerspruch. Ein Widerspruch ist es jedenfalls nicht. Es gibt keinen Widerspruch in der Heiligen Schrift. Und das werden wir auch hier sehen. Denn wir erkennen ganz klar, prüfen und unterscheiden ist noch nicht richten. Prüfen und unterscheiden ist noch nicht richten. Denn der endgültige und gerechte Richter ist Gott, der Herr allein. Ihm allein steht die Entscheidung über das ewige Schicksal des Menschen zu. Er allein trifft das endgültige Urteil über die Existenz des Menschen in der Ewigkeit, in Himmel oder Hölle, in der Herrlichkeit bei ihm oder in der Verdammnis. Auch dazu einige biblische Belege. In 1. Samuel 2, Vers 10 lesen wir, der Herr wird richten, der Weltenden. In Psalm 9, Vers 9, der Herr wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Und im Psalm 96, Vers 13, er kommt zu richten das Erdreich. Also Gott ist der Weltenrichter und er hat auch seinen Sohn Jesus Christus eingesetzt, zunächst bei der ersten Ankunft zu retten, was verloren ist. Und bei der Wiederkunft wird er als der Weltenrichter nach Daniel 7 erscheinen, der ausgesandt ist, von dem, der uralt war, heißt es da so schön im Bild, von Gott dem Vater als der Menschensohn, der richten wird und der alle Herrschaft Gott dem Vater wieder übergeben wird am Ende, sodass dann Gott sein wird, alles in allem, aber erst nachdem alle Feinde zu seinen Füßen gelegt sind. 1. Korinther 15. Nun stellt sich wiederum die weitere Frage, wenn Gott der Richter ist, gibt es dann keine menschlichen Richter? Ist dieses Wort, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, so zu verstehen, dass wir hier auf Erden überhaupt kein Gericht ausüben dürfen? Dass also alle auch weltlichen Gerichte abgeschafft werden müssten? Könnte man ja so verstehen. Richtet nicht, ja, wenn man es isoliert liest. Aber ich denke, so ist es nicht gemeint. Menschliche Richter im irdischen, weltlichen Bereich gehören zur gefallenen Schöpfung. Sie sind eingesetzt, um dem Bösen zu wehren. Gottes Wort sagt uns in Römer 13, das bekannte Kapitel von der Obrigkeit: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung, die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die Gewalthabenden sind nicht bei den guten Werken, sondern bei den bösen zu finden. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert, und damit ist auch die Richtergewalt gemeint, die verurteilen kann. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Und so weiter. Also es ist ganz klar, es gibt eine Schwertgewalt der irdischen, weltlichen Obrigkeit. Dazu gehört Regierung, Polizei und auch die Gerichte, die notwendig sind, um die Bösen zu strafen. Das geht ganz klar aus Römer 13 hervor. Also auch das kann mit diesem Wort nicht gemeint sein. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Auch Gott selber hat Richter eingesetzt. In Samuel 7, Vers 6 lesen wir: So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpa. Der Prophet Samuel war von Gott, dem Herrn, als Richter über die Israeliten eingesetzt. Und das gesamte Richterbuch besteht ja aus Richtern, bevor es die Könige gab. Zuerst gab es die Richter und dann wollten sie ja einen König wie die anderen Völker. Es war nicht Gottes Wille, aber er hat es ihnen nachgegeben mit allen Gerichten, die daraus auch gefolgt sind. Saul, ja, diese Linie dann, und David, Salomo und so weiter. Und da heißt auch im Richterbuch, der Herr hat Richter für das Volk erweckt. Die Könige sind praktisch auch eine Fortsetzung, die dann auch die Richtergewalt hatten und noch viel mehr Macht, zu viel Macht allerdings. Und da sehen wir auch gleich wieder die Grenze aller menschlichen Richter. Die menschlichen Richter haben ihre Grenze an Gott, dem himmlischen Richter. Alle menschlichen Richter sind, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht, dem himmlischen Richter unterworfen. Psalm 82, Vers 1 lesen wir: Gott ist Richter unter den Göttern. Hier steht Götter, und die meisten Ausleger sagen, dass damit Richter gemeint sind, weil die Richter auf Erden führen sich manchmal auf wie kleine Götter, die über das Schicksal von Menschen bestimmen können. Wer ins Gefängnis kommt, wer freigesprochen wird, ja sogar wenn jemand zum Tode verurteilt wird. Gott ist Richter unter den Göttern. Richter auf Erden haben viel Macht, aber keine absolute Macht. Sie besitzen große Verantwortung, für die sie Rechenschaft vor Gott geben müssen, beim jüngsten Gericht. Deshalb die Ermahnung an die menschlichen Herrscher und Richter im Psalm 2, Vers 10: So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Habt Verstand und seid gewandt, und das heißt, hört auf Gottes Wort und Willen bei euren Urteilen. Orientiert euch am Wort Gottes, ihr menschlichen Richter, bei weltlichen Gerichten. Übrigens, ein Christ soll gegen andere Christen nicht vor weltliche Gerichte ziehen. Solche Dinge sollen die Brüder der Gemeinde, die Ältesten, selber richten und urteilen. Auch da ist ein Urteil gefordert, auch ein Richten in gewissem Sinne. Aber wir werden es hören, in welcher Weise das geschehen soll, indem wir jetzt wieder darauf zurückkommen, was wir in Matthäus 7 gelesen haben. Ich möchte aber noch sagen, Gott hat Richter eingesetzt und er kann sie auch wieder absetzen. Genauso bei den Königen und Regenten. Wir haben das in der gesamten biblischen Geschichte gesehen und erleben es auch in der Weltgeschichte bis zur Gegenwart. Der Herr setzt Herrscher ein und er setzt sie ab. Lest einmal hier die Geschichte der Könige Israels. Und auch da hat immer wieder gegolten: Hochmut kommt vor dem Fall. Je höher sie sich erhoben haben, umso schneller wurden sie dann und umso tiefer gestürzt. Nicht immer schnell, aber dann sehr tief. Also, die Einrichtung des Richter- und Königsamtes der Regierung gehört zur weltlichen Macht, gemäß Römer 13, Vers 1 folgende. Die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst. Die weltliche Regierung und Gerichte dienen dazu, die Ordnung zu wahren, weil Gott ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung ist. Das bezieht sich zwar auf die Gemeinde, diese Stelle in 1. Korinther 14, aber das gilt sicher auch generell. Nun kommen wir aber wieder zurück zur Frage, wieso heißt es dann hier, richtet nicht? Nun, ich verstehe das so, dass sich das bezieht auf den Umgang der Jünger des Herrn mit ihrem Nächsten, insbesondere dem Bruder. Auch bei weltlichen Gerichten gilt es sicherlich, sich an Gottes Ordnung und Willen und Geboten zu orientieren. Aber wo es um den Umgang der Jünger und Jüngerinnen Jesu miteinander geht, da wollen wir jetzt hören, was Jesus uns sagt in die Bergpredigt. Wir wissen es ja, ist ganz besonders an die Jünger gerichtet. Sie traten zu ihm besonders und er lehrte sie. Und am Schluss, das Volk entsetzte sich, sie konnten es nicht fassen. Es ist also zunächst einmal Jüngerlehre. Und wie ist es bei den Jüngern und bei uns Jüngern und Jüngerinnen des Herrn? Kann sich nicht manchmal ein frommer oder vielleicht auch ganz offen unfrommer Richtgeist einschleichen über den anderen? Hat mal gesagt, der Richtgeist ist die Sünde der Frommen. Ja, es gibt auch andere Sünden, grobere Sünden, aber dieser ganz feine Richtgeist, und da, der kann besonders die sogenannten Frommen treffen. Wenn man dann sagt über andere, der glaubt aber nicht richtig. Oder der betet anders als ich, er ist nicht so fromm wie ich. Oder wie der oder diejenige lebt, kann er oder sie nicht in den Himmel kommen. Und ihr merkt, liebe Geschwister, wie schnell man dazu in die Gefahr gerät, vor dem anderen den Himmel zuzusperren durch unser menschliches Richten und wenn es auch nur in Gedanken geschieht. Natürlich sagt uns das Wort Gottes, wie es auch hier steht, nur wer wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, wird in das Himmelreich kommen. Aber letztendlich sollen wir uns immer wieder warnen lassen von dem Wort 1. Samuel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Ich sage es mal ganz zugespitzt, selbst wenn es einen Pfarrer gibt an einem Ort und der sagt manche Dinge, die nicht so in Ordnung sind, wir können über das innerste Herzensleben trotzdem kein Urteil fällen. Ja, es mag mancherlei Irrlehrer geben und da müssen wir auch warnen vor den Irrlehren. Aber ob dieser Mensch in Ewigkeit dann bei Gott oder bei Satan ist, das liegt bei Gott allein. Er kann auch diesem Menschen noch Umkehr schenken. Und was im Inneren des Menschen geschieht, haben wir als Außenstehende keinen Einblick. Deshalb sollen wir diese Worte immer wieder als Warnung auch sehen. Den anderen nicht schneller zu verurteilen, als Gott selber es tut. Man kann diesen Vers, Matthäus 7, Vers 1, auch zusammenfassen und auch die folgenden Verse mit einem Wort: Barmherzigkeit. Barmherzigkeit im Urteil über andere. Und warum das so ist, werden wir im Weiteren sehen. Der Herr sagt ja dann, mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Und dann kommt das Wort vom Splitter und Balken. Also ich wiederhole, schneller als man denkt, sperrt man im Richten den Himmel für den anderen zu. Vor allem, wenn man dann noch sagt, Morie, das heißt Gottloser Narr, was in Matthäus 5 erwähnt ist. Da wird man selber des höllischen Feuers schuldig, wenn man ein solches Urteil spricht und den anderen als jemand bezeichnet, der für alle Ewigkeit für die Verdammnis bestimmt ist. Überlassen wir dieses Urteil doch Gott dem Herrn. Warnen wir zwar, prüfen wir zwar, aber verurteilen wir den anderen nicht. Der Herr sagt uns, seid vorsichtig. Wenn ihr ein strenges Urteil für den anderen anlegt, wird Gott auch euch ein strenges Maß und Urteil anlegen. Und deshalb gilt es unter Brüdern und, soweit es im irdischen Rahmen möglich ist, auch bei weltlichen Gerichten, Barmherzigkeit geht vor Recht. Liebe geht vor lieblosen Richtgeist. Vor lieblosen Richtgeist. Und es gibt hier die Regel, die der Herr Jesus uns in Matthäus 7, Vers 12 genannt hat. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. So wie wir beurteilt werden wollen, so sollen wir auch andere beurteilen. Was für ein Urteil wollen wir denn empfangen? Ein gnädiges Urteil. Und daran werden wir erinnert, wenn wir dann die Verse 3 bis 5 lesen. Da heißt es ja: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das ist ein schönes Bild, und der Herr Jesus spricht ja sehr plastisch, auch manchmal durch übertriebene Bilder, um etwas ganz deutlich zu machen. Wenn man sich das jetzt optisch vorstellt, der eine hat einen kleinen Splitter drin und der andere einen Balken, der dann so raussteht, kann man sich das sehr schön vor Augen malen. Es soll heißen, wenn wir den anderen richten, gebrauchen wir als sündige Menschen in der Regel ein Vergrößerungsglas für die Sünden des anderen. Die sehen wir ganz groß. Und ein Verkleinerungsglas für unsere Sünden, die sehen wir ganz klein. Wir meinen, bei uns ist ein Splitter und beim anderen ein Balken. Und der Herr Jesus sagt genau das Gegenteil. Beim anderen ist der Splitter und bei dir selber der Balken. Oder steht es so nicht da? Ja. Und der Herr will uns damit sagen: Schau zuerst in dein eigenes Herz. Prüfe dich selber, bevor du über den anderen ein liebloses und womöglich sogar endgültiges Verdammungsurteil sprichst, das nur Gott zusteht. Uns fällt auf, dass Splitter und Balken aus demselben Material bestehen, nämlich Holz. Ja, es ist dasselbe Material. Und so ist es auch mit der Sünde. Die Sünde besteht auch aus dem gleichen Material. Aus dem, was Satan in uns hineingelegt hat, an Rebellion gegen Gott, an Aufstand, an Abfall vom rettenden Glauben. Und unsere Sünden, unsere Rebellion sehen wir klein und die Sünde des anderen groß. Um das nun noch besser zu verstehen, ist es wichtig, eine weitere Stelle zu betrachten, und zwar Römer 2, Vers 1 bis 4. Wir lesen da: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir aber wissen, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wir erkennen hier, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Juden und Griechen, so wird es in Römer 1 und 2 beschrieben. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, Römer 3. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir hoffentlich endlich barmherzig mit dem anderen. Das heißt wiederum nun nicht, dass wir den Sünder nicht warnen sollen und sagen: Ja, wir sind doch alle Sünder und ich habe einen Balken und ja. Nein, wir sollen durchaus, wo wir erkennen, dass der andere falsch lebt und handelt, ihn warnen. Aber wie wir ihn warnen, das ist dann die Frage, nicht? Ob wir es mit dem Dampfhammer, mit dem Holzhammer tun und so von oben herab oder uns in die Gemeinschaft der begnadigten Sünder mit ihm stellen. Dass wir den anderen warnen sollen, geht etwa ganz klar aus Hesekiel 3, Vers 17 bis 19 hervor, wo wir lesen: Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Ganz klar der Auftrag zu warnen, zur Buße zu rufen. Sonst wird sogar das Blut auf uns fallen, wenn wir versäumt haben, da wo es offensichtlich ist, dass wir jemand warnen sollten. Wir können nicht die ganze Welt warnen, die Möglichkeiten haben wir nicht, aber wo es uns der Herr zeigt, dass wir den Gottlosen zur Umkehr rufen, sollen wir es tun. Aber wir sollen ihn nicht verurteilen und sagen, du bist jetzt schon für die Ewigkeit abgeurteilt, sondern ihm immer noch die Chance zur Umkehr zurufen und auch zugestehen. Natürlich müssen wir vor der Hölle warnen, ja, aber wir sind nicht die Richter, das will ich nochmal sagen. Eine Augenoperation erfordert klare Sicht. Stellt euch einen Augenarzt vor, der einen Balken im Auge hat, der könnte nicht den Splitter bei einem anderen herausziehen. Und wenn man also einen Balken hat, dann muss man den erst selber herausziehen oder vom Herrn herausnehmen lassen, durch seine Liebe und Gnade. Wenn man das nicht tut und meint, ich kann jetzt den anderen operieren, ich kann ihm seelsorgerlich helfen und bin selber sehr stark gefangen in Bindungen, in Schuld und Sünde, dann mache ich mich zum Heuchler. Dann mache ich mich selber besser, so wie der Pharisäer, der sagt, danke Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser Zöllner, der da wagt, zum Tempel zu kommen. Wir kennen diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Und das ist eine schlimme Sache. Und der Herr Jesus sagt, nicht der Zöllner, nicht der Pharisäer ging gerechtfertigt davon, sondern der Zöllner, der gesagt hat, Herr, sei mir arm und Sünder gnädig. Er wusste, dass er nichts bringen kann, außer seine Schuld. Konkret also, wenn wir Seelsorge üben, dann als begnadigte Sünder in Liebe, Wahrheit und Barmherzigkeit. Auch dazu nennt uns das Wort Gottes selber ein Beispiel, ganz plastisch und konkret in Römer 2, Vers 21 bis 23. Da lesen wir, Römer 2, ab Vers, was hatte ich gesagt, 21. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man soll nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Das ist hier zwar speziell an Israel gerichtet, aber das betrifft sicher jeden Menschen, der in einem Doppelleben steht, in einer Heuchelei, vor sich und anderen, der sich und anderen was vormacht. Wenn wir aber realistisch sind, müssen wir sagen, wir alle sind von unserer sündigen Natur her potenzielle Diebe, Ehebrecher und Mörder. Von unserer sündigen Adamsnatur her. Es ist nur die Gnade des Herrn Jesus Christus, wenn er uns vor diesen Dingen bewahrt und reinwäscht. Und der Herr legt ja den Maßstab so hoch an, dass er sagt, schon wer eine Frau ansieht zu begehren, hat die Ehe mit ihr gebrochen. Schon wer seinen Bruder Tor und gottloser Narr nennt, ist der Verdammnis des höllischen Feuers, des Gerichtes schuldig. Wir haben das ja schon gehört. Also nach diesem Maßstab sind wir alle verurteilt und verdammungswürdig für die Hölle. Aber der Herr Jesus hat uns begnadigt und wir sollen deshalb auch gnädig und barmherzig mit dem anderen umgehen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Dieb in die Seelsorge bei euch kommt, dann wäre es sicherlich sehr unbarmherzig, wenn man so mit ihm umgeht und sagen würde, das darf man nicht, du bist ein schlimmer Mensch, du bist verloren, es gibt keine Rettung für dich, ich bin nicht so schlimm wie du, sowas würde ich nie tun. Ja, ich habe es ein bisschen zugespitzt. Was wäre das für ein Seelsorger? Der andere, oh Hilfe, und schnell wieder raus und keine Rettung mehr. Stattdessen, denke ich, sollten wir sagen, und das meinte Herr Jesus, wenn er spricht, zieh zuerst den Splitter aus deinem Auge, dass man dann sagt, ich bin auch ein begnadigter Sünder, ich bin auch nicht besser, bin auch ein potenzieller Dieb und wir alle brauchen Vergebung. Komm zu Jesus, der auch für deine Sünden und meine Sünden gestorben ist und gib das Gestohlene zurück, bereinige die Sache. Da wird das Herz aufgehen des Betroffenen, da wird er die Liebe unseres Herrn und Heilandes spüren und sein Leben ihm ausliefern. Viel eher jedenfalls, als wenn man hier mit dem Holzhammer ihn erschlägt und sich selber so hoch darüber stellt und er als kleines Würstchen ist dann irgendwo da unten. Also Gemeinde ist eine Gemeinschaft begnadigter Sünder und keine Zweiklassengesellschaft, wo es eine heiligere Klasse gibt und eine unheiligere. In manchen Sekten gibt es ja solche Systeme, wo dann so aufgeteilt wird. Das sind jetzt schon die besonders Hochentwickelten und die anderen, das sind alle so, ja, die halt noch zu kämpfen haben. Die anderen haben gar nicht mehr zu kämpfen. Ich denke, wir müssen da auch ehrlich sein. Und die Frage stellt sich, ist das Richtmaß das Gesetz oder die Gnade? Das Gesetz oder die Gnade. Wenn wir nach dem Gesetz urteilen, dann werden wir auch nach dem Gesetz beurteilt. Wenn wir aber nach der Gnade Jesu Christi urteilen, wird Gott auch uns gnädig beurteilen. Sicherlich, das Gesetz ist dazu gekommen, die Sünde aufzudecken, ja, noch sündiger zu machen, indem wir merken, wie schlimm das ist. Und dann können wir nur sagen, Herr, sei mir armem Sünder gnädig. Als die Sünderin Jesus die Füße wäscht, dann empört sich der Pharisäer darüber, das ist beschrieben in Lukas 7, und der Herr Jesus sagt ihm dann, du hast mir nichts Besonderes erwiesen, seit ich hierher gekommen bin, aber sie hat ununterbrochen mich gesalbt und mit ihren Tränen meine Füße genetzt, mit ihren Haaren sie abgetrocknet. Und wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Aber ihr sind viele Sünden vergeben, deshalb liebt sie viel. Sind auch uns viele Sünden vergeben? Oder haben wir keine Sündenerkenntnis und dann auch keine Erkenntnis der Gnade, die der Herr uns geschenkt hat? Fragezeichen. Also das heißt nicht, dass wir Sünde zudecken sollen, aber wir sollen Sünde, gerade auch in der Seelsorge, in Liebe unter die Vergebung, unter das Blut, unter die erneuernde Gnade des Herrn Jesus bringen. Und wie ist es nun, die letzte Frage dazu, wie ist es, wenn wir Irrlehren beurteilen? Ich hatte am Anfang darüber einiges gesagt. Nun, wir sollen klar sagen, was falsch und unbiblisch ist, aber für den Irrenden beten, dass er umkehrt. Seine Anhänger müssen wir warnen, aber das letzte Urteil bezüglich der Ewigkeit steht auch hier Gott, dem Herrn, zu. Der Sektenexperte Kurt Hutten hat in seinem Standardwerk Seher, Grübler, Enthusiasten einmal geschrieben, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, dem Irrenden oder Sektierer ist es erschwert, in den Himmel zu kommen. Aber er schreibt, nicht unmöglich, denn es gibt auch hier den Einzelnen, der vielleicht die Bibel kennt, der Jesus wirklich kennt und nicht die ganze Sektenlehren übernommen hat, sondern wirklich im Inneren gläubig ist und wiedergeboren. Und deshalb kann man nur sagen, es ist ihm erschwert, innerhalb dieses falschen Systems in den Himmel zu kommen. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung, ihn selber und die Anhänger vor falschen Wegen und Lehren zu warnen. Auch wenn jemand ein falsches Leben führt in der Sünde, dass wir auch ihn da warnen. Der Herr sieht das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Nun kommen wir zum Vers 6 noch abschließend. Das ist nochmal ein gewisses anderes Thema, aber ich möchte es auch noch ansprechen. Und es ist deshalb besonders interessant, weil nämlich dieser Vers 6 ein ganz starkes Korrektiv ist, zu einer falschen Auslegung von Vers 1 bis 5. Schon der Vers 6 hindert uns daran, die Verse 1 bis 5 einseitig zu verstehen, im Sinne eines völlig urteilslosen Christseins. Denn hier wird ja bereits schon wieder beurteilt. Es muss hier beurteilt werden, wer sind hier die Säue und wer sind die Hunde und wo sollen wir den Staub von den Füßen schütteln. Aber jetzt eins nach dem anderen. Hier heißt es, der Herr Jesus sagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und jene sich gegen euch wenden und euch zerreißen. Das Heilige, das war in Israel insbesondere das Opferfleisch, ganz plastisch gemeint. Und Hunde fressen ja gern Fleisch. Ja? Und es gab sicherlich manchmal einen Missbrauch, dass Leute, das Opferfleisch war vielleicht nicht mehr so ganz frisch, dann haben sie es den Hunden gegeben. Und das ist ein Gräuel vor Gott, ein Frevel. Das, was Gott geweiht ist, den Hunden hinzuwerfen, die als unreine Tiere in Israel gelten, genauso wie die Schweine. Das ist ja bekannt, aber auch die Hunde gelten in Israel, es waren ja oft solche streunenden Köter, als unreine Tiere. Und die Schweine ohnehin, als Sinnbild der Unreinheit, die sich ja auch im Schmutz wälzen. Nun, also das Heilige nicht vor die Hunde werfen und die Perlen nicht vor die Säue. Es war eine Fügung, es war nicht abgesprochen, dass vorhin der Bruder das Wort von dem Schatz im Acker und der Perle gelesen hat, die so kostbar sind und die als Bilder stehen für das Himmelreich. Matthäus 13, Vers 44 bis 45 wäre hier nochmal zu zitieren, aber ihr habt es nochmal im Hinterkopf. Also, er hat alles hergegeben, um diese einzelne Perle zu finden. Und hier steht nun, wir sollen solche Perlen nicht vor die Säue werfen. Dieses Wertvollste, was es gibt, die himmlische Herrlichkeit und die Hoffnung darauf. Ist das nun ein Widerspruch zu nicht richten? Sind es Menschen nicht wert, vom Reich Gottes zu hören? Ich habe schon gesagt, Vers 6 ist ein Korrektiv, eine Korrektur zu einer falschen Auslegung von Vers 1 bis 5. Nicht richten kann eben gerade nicht heißen, blind durch die Welt zu gehen. Völlig urteilslos und blind. Nein, so nicht. Sondern im Gegenteil, wir sollen realistisch wahrnehmen, wenn Menschen entschiedene Feinde des Evangeliums sind. Das sollen wir realistisch wahrnehmen. Kennt ihr auch solche Menschen, die das ganz entschieden ablehnen, bleibt mir damit weg und die einem vielleicht noch was Böses tun würden, die vielleicht sagen, ich zünde dir das Haus an, wenn du nochmal zu mir kommst. Es ist vielleicht in Deutschland nicht überall ganz so krass, aber in manchen Ländern ja schon. Es kann sein, dass solche Menschen noch umkehren. Auch hier dürfen wir das Himmelreich selber nicht in unserem Urteil zuschließen für sie. Aber in dem Moment, in dem sie ihren Spott und Hass dermaßen artikulieren, wäre es unverantwortlich, frevelhaft, ja sogar gefährlich, ihnen das Heilige zu bezeugen. Versteht ihr? Wenn wir sehen, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, dann dreht euch um und geht zum Nächsten. Sonst würden die Schweine die Perlen zertreten und die Hunde würden sich gegen euch wenden und euch zerreißen, sagt der Herr Jesus. Das sind Bilder für solche hasserfüllten Menschen gegen das Wort Gottes. Und der Herr sagt uns, geht dorthin, wo das Evangelium gebraucht wird, geht dort weg, wo man es mit Füßen tritt. Dort wird Gott sein Gericht schicken. Und dazu betrachten wir praktisch eine Auslegung zu diesem einen Vers in Matthäus 10. Einige Kapitel weiter wird es dann noch ausführlicher erklärt im Blick auf die ersten Jünger. Aber das kann man sicher auch auf uns übertragen. Da heißt es zum einen ganz klar und dieses bekannte Wort in Matthäus 10, 32 bis 33. Der Herr Jesus spricht, wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das könnte man jetzt auffassen als ein absolutes Gebot, überall um jeden Preis sich zum Herrn zu bekennen. Aber im gleichen Kapitel stehen auch noch folgende Verse. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang betrachten. Matthäus 10, Vers 11 bis 16. Da heißt es, wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, der erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist, und bei demselben bleibet, bis er von dannen zieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn das Haus es wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen wird, noch eure Rede hören, also wenn man sich zum Herrn bekennt, ja, so geht heraus von jenem Hause oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodom und Gomorra, wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als solcher Stadt. Ist das jetzt ein Widerspruch? Keineswegs. Grundsätzlich gilt der Auftrag, bekennet euch zu Jesus Christus. Aber es gibt eine Grenze dafür, wo Menschen das ablehnen, explizit und dauerhaft, sage ich auch mal, heutzutage. Natürlich kann man mehrfach den Herrn bezeugen, aber wenn der Mensch dann dauerhaft hasserfüllt darauf reagiert, aggressive Ablehnung zeigt, dann soll man ihn lassen. Und es gibt genug andere Menschen, bei denen man dann den Herrn bekennen kann. Manchmal beißt man sich an einer Person fest und die will es absolut nicht hören, dann geh doch zum Nächsten. Ja, das Erntefeld ist groß und es gibt wirklich genug Arbeit im Reich Gottes. Also ich denke, ich verstehe es richtig, das soll kein Ruhekissen sein, um sich auszuruhen und sagen, es will sowieso keiner hören. Das wäre falsch. Es gibt genug, wo der Herr schon das Feld vorbereitet hat und wo wir weiterarbeiten dürfen oder überhaupt den Grund legen, oder beziehungsweise dass die Saat wachsen darf, die auch vielleicht andere schon gesät haben. Also kein Ruhekissen, aber prüfen, ob man es hören will. Und dann erst, wenn man merkt, da ist nichts zu wollen, der Mensch würde mich sogar vielleicht noch verletzen oder töten, da gilt es, den Staub von den Füßen zu schütteln. Und das sagte Herr Jesus in Matthäus 10, Vers 23 noch: Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommt. Wenn sie euch am einen Ort nicht hören wollen, dann geht zum nächsten. Und dort könnt ihr weiter das Evangelium ausstreuen. Also ich schließe ab mit dem Hinweis: Es gibt genügend Menschen, die nach dem Wort Gottes hungern. Lasst uns beten, dass der Herr uns diejenigen zeigt und wir ihnen glaubwürdige Boten Jesu Christi sein können. Ich fasse nochmal zusammen: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt, legt einen barmherzigen Maßstab an, auch wenn wir Strömungen prüfen, auch wenn wir Geister unterscheiden müssen, das ist unser Auftrag, aber kein endgültiges Verdammungsurteil sprechen als fehlbare, geschöpfliche Menschen, die genauso Sünder sind wie der andere, über den wir urteilen. Vielleicht vertreten wir keine Irrlehren, aber vielleicht quält uns eine Sünde, die gar nicht so offensichtlich liegt. Also wie können wir uns dann über den anderen stellen? Lasst uns ein barmherziges Urteil haben, zwar deutlich, aber so, dass der Herr auch uns einmal barmherzig beurteilen wird und kann. Und werft das Heilige nicht vor die Hunde, seid auch hier nüchtern, das sagt uns das Wort Gottes auch immer, verkämpft euch nicht an unnötigen Fronten, sondern geht dorthin, wo ja der Herr eine offene Tür bereitet hat. Und da lasst uns wirken, um auch andere einzuladen in das Reich Gottes. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns ein solches, ja, realistisches Wort vor Augen gestellt hast, dass wir Barmherzigkeit selber brauchen und auch Barmherzigkeit üben dürfen, dass wir aber auch uns nicht an unnötigen Fronten verkämpfen sollen, sondern da, wo du uns hinschickst, wo du ganz klar sagst, da wirke und verkündige mein Wort. Ja, Herr, da zeig uns auch, wo eine offene Tür ist, dass wir auch da Menschen zu dir einladen. Hilf uns auch in dieser Woche. Du siehst, wo überall Menschen sind, die dein Wort brauchen, die danach hungern und denen es noch keiner wirklich gesagt hat. Mach uns auch da bereit, hinzugehen und dich zu bezeugen, damit auch sie gerettet werden. Und stärke auch uns, Herr, für deinen Tag, wann du wiederkommst. Dir sei Lob und Ehre gebracht in alle Ewigkeit. Amen.